Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und das sind heute unsere Themen.
Spurensicherung. Digitale Forensik wird in der Strafverfolgung immer wichtiger. Notfallplan. Was bei digitalen Angriffen für die Beweissicherung zu tun ist. Schmalspur. Satelliten können ausgefallene Glasfaserkabel kaum ersetzen. Und das digitale Logbuch. Nie wieder.
Es gab in der Vergangenheit einige Strafverfahren gegen IT-Sicherheitsforschende, die nach dem Buchstaben des Gesetzes, zumindest in einer sehr restriktiven Interpretation, sich strafbar gemacht haben können, obwohl sie eigentlich ein so wichtiges Ziel verfolgt haben, nämlich die IT-Sicherheit gerade auch in kritischer Infrastruktur und zu unser aller Gunsten zu verbessern.
Ja, das war Dominik Brodowski. Brodowski ist Professor für Europäisierung, Internationalisierung und Digitalisierung von Strafrecht und Strafverfahren an der Universität des Saarlandes. Und er hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsinformatik und der Informatik in dieser Woche in Saarbrücken die IMF 2024, die internationale Konferenz zu IT-Security und IT-Forensik, ausgerichtet. Mein Kollege Michael Gessert war da, hat an der Konferenz teilgenommen. Michael, das war ja schon irgendwie ein ausgesprochen interdisziplinärer Ansatz dort auf dieser Konferenz, nämlich zwischen Informatik und Rechtswissenschaft.
Ja, ganz eindeutig. Das Ziel war also neben dem üblichen Informationsaustausch über technische Entwicklungen auf dem Gebiet der IT-Forensik auch ganz ausdrücklich bei den IT-Expertinnen und Experten eine Sensibilität für rechtliche Aspekte zu schaffen und bei Juristen oder Strafverfolgern ein Bewusstsein zu schaffen für technische Möglichkeiten, Notwendigkeiten oder vielleicht auch Unzulänglichkeiten. Aber es ist natürlich schon irgendwie bemerkenswert, dass also Vertreter und Vertreterinnen einer technischen IT-Disziplin, die eben immer wichtiger wird, quasi immer schon so ein bisschen mit einem Bein im Gefängnis stehen.
Naja, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Denn es gibt ja natürlich rechtliche Regelungen, Gesetze, die für die Arbeit von IT-Forensikerinnen und Forensikern ja so etwas wie einen Rahmen vorgeben.
Ja, diese Gesetze gibt es natürlich, nur sind die zum einen reichlich unscharf formuliert oder bauen auf juristischen Konzepten quasi aus der vordigitalen Welt auf. Eigentum an einer Sache oder Beschädigung einer Sache, das lässt sich eigentlich leicht verstehen und regeln. Wenn es aber um Eigentum an Daten oder deren Beschädigung oder Veränderung geht, dann passen diese analogen Kriterien plötzlich nicht mehr so recht. Und zweitens, die deutsche Gesetzgebung tut sich offenbar recht schwer dabei, die ja völlig legitime Strafandrohung für Hacking, für Datendiebstahl und Sabotage trennscharf abzugrenzen von den Aktivitäten von Forensikern und Cybersecurity-Experten und Expertinnen, die ja unter Umständen exakt mit den gleichen Methoden und den gleichen Werkzeugen arbeiten wie Kriminelle, nur eben in einer ganz anderen Absicht.
Gut, eines steht jedenfalls fest: angesichts der Datenflut, die praktisch jeder Mensch heutzutage kontinuierlich produziert, da wird die digitale Forensik ein immer mächtigeres Werkzeug. Bei der Aufklärung oder Prävention von im Kern digitalen Straftaten wie Ransomware-Angriffen oder Banking-Manipulationen, aber auch bei Straftaten in der normalen, der analogen Welt. Ja, und das liegt nicht zuletzt an den mobilen Gadgets und Geräten, die wir ständig mit uns herumtragen.
Wenn Sie normalerweise ein Fitnessarmband tragen, würden Sie das bei einer Vorladung zu einer polizeilichen Vernehmung angelegt lassen? Das war eine Frage beim IT-Forensik-Kongress in Saarbrücken. Und die Antwort lautete: lieber nicht. Natürlich dürfen Ermittlungsbehörden Fitness-Devices, Mobiltelefone oder vielleicht sogar Blutzuckermessgeräte nur nach richterlicher Anordnung oder vielleicht ausnahmsweise bei Gefahr im Verzug beschlagnahmen und auswerten. Aber dann können die auf den Geräten gesammelten Daten extrem aufschlussreich sein. Andreas Hammer von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.
Man hat Daten, die schon sehr strukturiert sind, anders als bei Kameradaten, die man erst mit irgendwelchen KI-Geschichten auswerten muss. Sondern wenn man Bewegungsdaten hat und diese auswerten darf, kann man das deutlich leichter tun.
Der Forensiker hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen eine modellhafte Software entwickelt, die Auffälligkeiten bei diesen Lokalisationsdaten automatisch erkennen kann. Das Programm basiert auf Informationen aus dem Open-Source-Projekt Open Maps. Die Idee: Wenn eine verdächtige Person laut den vorliegenden Daten, zum Beispiel von einer Straße oder einem Radweg, für eine halbe Stunde seitwärts ins Grüne abgebogen ist, dann könnte dieser Umstand etwas sein, das sich menschliche Ermittler genauer ansehen sollten. Doch es gibt einen großen Haken, auf den auch Andreas Hammer eindringlich hinweist. Das alles ist noch kein Beweis. Da können zum Beispiel Sensorfehler dahinter stecken. Und Daten von Fitness-Devices und Smartphones könnten auch manipuliert sein, etwa um sich ein falsches Alibi zu verschaffen. Entweder digital mit viel Know-how oder...
Die Manipulation kann rein menschlich sein, dass ich sage, ich gebe jetzt meinem Kumpanen das Handy und der soll damit rumlaufen und soll sich einen Döner kaufen, irgendwas, was legitim erscheint, und schon habe ich eine Manipulation. Da muss ich nicht die Daten manipulieren, sondern es geht rein durch die ganz klassischen Manipulationstechniken, die nichts mit den Daten zu tun haben. Und das kann jeder.
Die von Andreas Hammer und Kollegen entwickelten Konzepte sind also zunächst nur einmal Hilfsmittel, um die hilfreiche, aber auch herausfordernde Datenflut vorzusortieren. Das Gleiche gilt auch für KI-Tools bei Ermittlungsbehörden. Laufen Forensiker und Ermittler da nicht in ein Dilemma hinein? Dass KI bei der Vorab-Auswertung von Daten zwar Zeit spart, gleichzeitig aber auch immer mehr Fälle überhaupt ans Tageslicht bringt? Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen.
Die Herausforderung nehme ich gerne an. Es ist sicherlich so, dass wir mit KI unseren Durchsatz erhöhen können. Und ich gehe ja davon aus, dass wir ein endliches Dunkelfeld haben. Und vor dem Hintergrund sehe ich jetzt nicht, dass uns KI am Ende überfordern wird, sondern sie wird ein wertvolles Tool sein, unsere Prioritäten besser anzupassen.
Optimismus also bei Markus Hartmann, dem NRW-Cyber-Staatsanwalt. Michael, gibt es diesen Optimismus auch bei anderen Forensik-Expertinnen und Experten?
Ja, ganz klar, es gibt ihn natürlich da auch, aber vielleicht auch teilweise zu Unrecht. Es gab einen wirklich interessanten Vortrag da in Saarbrücken von Christian Lindenmeier, auch er von der FAU Erlangen. Und sein Ausgangspunkt war also: Bislang beruhen ja die Ansätze von Ermittlungsbehörden, wenn sie etwa Smartphones durchsuchen wollen, auf Sicherheitslücken, auf Spezialsoftware von zweifelhaften Anbietern und der Ausnutzung von sogenannten Zero-Day-Exploits, also bislang unbekannten Sicherheitslücken, etwa in den Betriebssystemen Android oder iOS. Und Ermittlungsbehörden kaufen solche Exploits und halten die dann aber geheim. Damit bleiben die Lücken dann für Kriminelle offen und bedrohen die User und Userinnen weiter. Die Idee des Forensikers nun: Könnte man nicht eine Schnittstelle, eine Control-Software im abgesicherten, nur vom Hersteller kontrollierten Bereich bei Android-Smartphones schaffen, auf den Ermittlungsbehörden dann im Zweifelsfall, und zwar nur nach richterlichem Beschluss, zugreifen könnten, dann aber im Gegensatz zu bisher beweissicher?
Ja, interessante Idee, eine Hintertür nur für die Ermittlungsbehörden. Aber warum sollten da Hersteller kooperieren? Und vor allen Dingen, warum sollte ich mir als Anwender überhaupt solch ein Smartphone mit einer Ermittlerschnittstelle kaufen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Man könnte jetzt noch sagen, okay, dadurch trockne ich hier dann mit dieses leidige Geschäftsmodell mit diesen Exploits und diesem Handelsmarkt dazu aus. Aber das stimmt ja gar nicht. Malware-Angreifer werden weiterhin auf Exploits setzen und Geheimdienste auch. Die arbeiten ja eben ohne richterliche Anordnung und operieren da. Da ist also nichts gewonnen. Stattdessen etabliere ich auf meinem Smartphone ein Instrument, das eben im Zweifelsfall auch eine nicht rechtsstaatliche Regierung zur Überwachung und zur Sanktionierung nutzen könnte. Fazit hier für mich: Das ist eine technisch gute Idee, aber die dürfte in der Realität eher kontraproduktiv sein.
Michael, wir haben jetzt die ganze Zeit über IT-Forensik zur Straftataufdeckung, vielleicht auch zur Prävention gesprochen, aber IT-Forensikerinnen und Forensiker sind natürlich auch bei der Aufarbeitung und auch da nochmal im Idealfall bei der Verhinderung von Cyberangriffen tätig.
Genau, auch dazu gab es noch einen Vortrag bzw. ein Projekt, nämlich: Wie lassen sich Playbooks, also Handlungsanweisungen für Cyberangriffe, wie lassen die sich irgendwie standardisieren oder automatisieren? Solche Attacken gibt es ja bekanntlich mittlerweile quasi jeden Tag, und da wäre natürlich toll, wenn es da jetzt einen Fahrplan, einen Playbook geben könnte, das man austauschen könnte, wo dann quasi ablesbar oder sogar automatisch ausführbar wäre: Jetzt machen wir Schritt 1, 2, 3 und dann haben wir die Situation im Griff.
Ja, schöne Idee, hört sich aber schon so an, dass es gar nicht so einfach ist.
Leider nein. Dieses auf der Konferenz vorgestellte Projekt, das war ein Team vom Fraunhofer-Institut für angewandte Informationstechnik, das ist sogar naheliegenderweise, muss man sagen, von der EU gefördert. Denn die EU hat ja auch unter diesem Label NIS2 Vorschriften herausgegeben, wie Betreiber der kritischen Infrastruktur auf Cyberattacken vorbereitet sein müssen bzw. reagieren müssen. Die Konferenzteilnehmer, die waren aber dann doch eher skeptisch, ob es einen Playbook oder eben einheitlichen Fahrplan gegen Attacken geben kann, der auch bei unterschiedlichen Akteuren dann allgemein austauschbar und da auch hilfreich ist. Zumindest aber bei der durch NIS2 ebenfalls vorgeschriebenen Meldung und Dokumentation einer Attacke, da könnten solche einheitlichen Tools dann doch helfen.
Über neue Trends und Themen in der IT-Forensik sprach ich mit meinem Kollegen Michael Gessert. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Spätestens seit dem Bombenanschlag auf die Nord Stream Pipelines vor gut 2 Jahren ist klar, dass Infrastruktur in den Weltmeeren weitgehend ungeschützt ist. Dazu gehören nicht nur Gasleitungen, sondern auch die geschätzt 400 Untersee-Glasfaserkabel, die die Kontinente miteinander zum Internet verknüpfen. Wie konkret die Gefahr für die weltweite Vernetzung ist, das machen auch Medienberichte klar, nach denen Russland keine Bedenken mehr habe, Unterseekabel zu zerstören. Auf diese Gefahr haben auch die NATO und die Europäische Union reagiert und Projekte aufgelegt, die prüfen sollen, unter welchen Bedingungen Satellitennetze korrumpierte Glasfaserkabel ersetzen können. Darüber habe ich mit dem Experten für Satellitenkommunikation Andreas Knopp von der Universität der Bundeswehr in München gesprochen. Und meine erste Frage galt den unterseeischen Glasfaserkabeln und deren Bedeutung für die globale Telekommunikationsinfrastruktur.
Glasfaserkabel sind natürlich essentiell für weltumspannende Kommunikation. Also wenn Sie jetzt heute beispielsweise ein Gespräch in die USA führen oder auch Video- oder Internet-Content aus den USA oder auch aus Asien laden, dann geht das ziemlich sicher immer über eine Glasfaser. Genauso Börsenhandel ist natürlich eine ganz wichtige Infrastruktur, die Glasfaser. Insofern wäre natürlich eine Glasfaser ein sehr dankbares Angriffsziel, beziehungsweise wenn sie wegfallen würde, dann würde sich das sehr stark bemerkbar machen, zumal es auch nicht so viele Glasfasern gibt. Es sind etwa nur so 400 und eben jeder einzelne einen ganz wichtigen Beitrag leistet.
Sowohl die EU als auch die NATO haben dazu Überlegungen angestellt oder sind auch dabei, Überlegungen anzustellen, wie man da eben halt Ersatz schaffen kann. Satellitenverbindungen sind dabei ein möglicher Weg. Was wird da genau diskutiert?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass vor allem die institutionellen Glasfasernutzer, also EU, NATO oder auch Staaten, sich eben darüber Gedanken machen. Ehrlich gesagt weniger die Telekombetreiber, also wie eine Deutsche Telekom oder Vodafone. Und insofern ist natürlich der Fokus, den diese Fragestellung momentan hat, vor allem auf sicherheitskritische Kommunikation ausgerichtet. Und in dem Zusammenhang können Satelliten durchaus eine wichtige Rolle spielen als Backup-Infrastruktur, also sozusagen als Ersatz im Fall, dass eben die Glasfaser beschädigt oder eben auch korrumpiert ist, eben als Ersatz zu wirken.
Das heißt also, NATO oder die EU denkt eher darüber nach, wie zum Beispiel Regierungsstellen miteinander transkontinental in Verbindung bleiben, wenn Glasfaser ausfallen, und weniger darüber, wie ihre Bürger in Kontakt bleiben, weil das einfach zu viel ist?
Ich würde es jetzt nicht ganz schwarz-weiß malen, aber natürlich ist sehr viel des Internet-Traffics, den wir auf der Glasfaser haben, Medienkonsum, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so sicherheitskritisch oder ganz so wichtig, wie eben beispielsweise jetzt eine Kommunikation zwischen Behörden oder zwischen Kräften, die eben für die Sicherheit verantwortlich sind. Und es ist einfach auch notwendig, sich solche Fragen zu stellen, weil der Satellit als Backup eben nur einen gewissen Teil des Verkehrs auch übernehmen kann. Und insofern, ja, ist eine wichtige Fragestellung, die durchaus auch diskutiert wird, frei formuliert: Wie werde ich den ganzen Netflix-Verkehr erstmal los, um mich aufs Wesentliche zu konzentrieren?
Aber welche Rolle spielt denn überhaupt die Satelliteninfrastruktur im Falle eines Falles, also um eben halt als Reserve zu fungieren?
Na, Satelliten haben einfach den entscheidenden Vorteil, dass sie einfach ein gutes Stück weg von der Erde, unabhängig von der Energieversorgung oder anderer terrestrischer Infrastruktur funktionieren. Und wenn es eben gelingt, entsprechend die Daten in die Luft zu bekommen beziehungsweise zum Satelliten zu bekommen, dann sind sie ein sehr, sehr wirksames Mittel als Ersatz, wenn eben terrestrische Infrastruktur nicht mehr vorhanden ist oder eben nicht mehr benutzt werden kann. Und in dem Sinne haben Satelliten auch eine sehr lange Tradition und werden auch schon sehr lange, gerade jetzt bei Katastrophenfällen oder sonstigen Ausfällen von Infrastruktur, verwendet.
Satellit ist ja nicht gleich Satellit. Wir wissen, es gibt erdnahe Satellitensysteme. Es gibt auch sogenannte Satelliten-Megakonstellationen, wo Netzwerke über Satelliten geschaltet werden. Es gibt geostationäre Satelliten, die ja mehr oder weniger eine Punkt-zu-Punkt-Kommunikation machen. Welche Satellitensysteme kommen denn überhaupt in Betracht, um so viel Internetverkehr auszugleichen?
Zunächst mal eigentlich alle. Letztendlich haben alle diese Systeme ihre Vor- und Nachteile und kommen aber grundsätzlich auch alle in Betracht. Gerade wenn es natürlich um sehr hohe Datenraten geht, sind neueste Systeme, geostationäre Systeme eine Option, aber durchaus eben auch die niedrig fliegenden, also die sogenannten Satelliten-Megakonstellationen, die vor allem eben dann Vorteile bringen, wenn es eben um hohe Datenraten und geringe Latenz, also geringe Verzögerungen geht, dann können die eben einen sehr wichtigen Beitrag leisten. Aber nochmal gesagt, also es sind wirklich eigentlich alle Systeme kommen in Frage, weil eben auch nicht jeder Internetverkehr besonders zeitkritisch ist oder eben auch nicht für jeden Internetverkehr immer sehr hohe Datenraten benötigt werden.
Der transkontinentale Internetverkehr über Glasfaserkabel ist ja enorm hoch. Kann der überhaupt auch nur annähernd durch Satellitenkonstellationen oder durch Satellitenverbindungen ausgeglichen werden? Oder reden wir hier wirklich nur um einen kleinen Teil des Internetverkehrs?
Also ist es tatsächlich so, dass wir über Letzteres sprechen. Also wir sprechen über wenige Prozente, die man von dem Glasfaser-Traffic, also Verkehr, tatsächlich über Satellit ersatzweise übertragen könnte. Um einfach mal ein Beispiel zu machen, also die letzte transkontinentale Glasfaser, die von Google in Betrieb genommen wurde, hat etwa eine Kapazität von 250 Terabit pro Sekunde. Also Google macht immer gern das Beispiel, da kann man eben die komplette Kongressbibliothek irgendwie 3-mal pro Sekunde übertragen. Also es ist eine gigantische Kapazität. Und diese eine Glasfaser könnte durch, jetzt nehmen wir als Beispiel Starlink, also die momentan leistungsfähigste Megakonstellation, nicht ersetzt werden. Also das komplette Starlink-System wäre nicht in der Lage, nur diese eine Glasfaser vollständig zu ersetzen.
Eine andere Frage ist ja auch, wie schnell können eigentlich dann Satellitensysteme die Lücke füllen? Also wie lange bräuchte man überhaupt, um das Internet umzuprogrammieren, damit es weltweit über Satellit funktioniert?
Na, das ist eine Frage, inwiefern man eben darauf vorbereitet ist. Also wenn eben wichtig ist, dass man zeitnah oder eigentlich blitzschnell auf Bodenstationen zugreifen kann. Also es muss letztendlich das Satellitennetz vollständig aufgebaut sein und verfügbar sein. Dann kann der Verkehr so umgeleitet werden, dass man davon praktisch nichts spürt. Also es wird einfach dem Internet mitgeteilt, dass es eine neue Route gibt, über die die Information übertragen wird und die geht dann eben über Satellit. Was vorher gelöst werden muss, ist wie gesagt das Problem der Priorisierung. Also irgendwo muss jemand entscheiden oder müssen eben automatisierte Systeme entscheiden, welches Internetpaket ist jetzt eigentlich besonders wichtig und darf eben die Satellitenverbindung verwenden und welches ist eben nicht so besonders wichtig und wird einfach dann nicht mehr übertragen, geht also verloren. Und hier gibt es quasi keine festen Regeln oder beziehungsweise das ist auch Gegenstand der aktuellen Studien und Untersuchungen, die gemacht werden. Man sagt dazu dann auch Traffic Engineering, also quasi wie kann ich den Internetverkehr so letzten Endes in Bestandteile zerlegen, dass ich die wichtigen Dinge extrahiere und übertrage und die anderen gehen eben dann verloren. Und im zweiten Schritt muss ich dann eben auch diese Internetinfrastruktur über Satellit auch aufbauen und vorhalten. Die muss also schon da sein, damit ich sie dann im Ernstfall auch schnell verwenden kann.
Eine andere Frage ist ja auch, wie verletzlich die Satellitenkommunikation dann selbst wäre in solch einem Fall. Also kann man sich darauf verlassen, dass die Satelliten immer und ewig zur Verfügung stehen für ein Ausweichmanöver oder sind die selbst auch verletzlich?
Grundsätzlich sind Satellitensysteme Kommunikationssysteme und Kommunikationssysteme kann man angreifen. Also das haben wir gesehen, als die Ausfälle der Internetverbindungen zu den Windrädern in Deutschland entstanden sind, kurz bevor der Ukraine-Krieg begonnen hat. Der Punkt ist, es ist alles eine Frage, mit welchen Szenarien man bei der Planung und bei der Auslegung der Systeme gerechnet hat. Also wenn man darauf eingestellt ist, dass Infrastrukturangriffen ausgesetzt sein könnte, kann man Vorkehrungen treffen. Und das ist auch bei Satellitenverbindungen der Fall. Und da hat sich also über Jahrzehnte gezeigt, dass eben sehr gut vorbereitete Satellitenverbindungen auch ein sehr, sehr zuverlässiges Übertragungsmedium sind mit sehr hohen Verfügbarkeiten. Und ganz grundsätzlich, wenn eben mit solchen Angriffen nicht gerechnet werden muss, eben umso mehr. Wenn man sich überlegt, über viele Jahrzehnte wurde ja Fernsehen hauptsächlich über Satellit übertragen. Und wenn jeder sich selbst mal fragt, wie oft man wirklich auch einen echten Ausfall gesehen hat jetzt beim Fernsehen, dann würde ich behaupten, sind das sehr, sehr seltene Fälle. Und das liegt eben daran, dass Satellitenverbindungen immer mit einer hohen Verfügbarkeit und einer hohen Zuverlässigkeit auch geplant wurden. Und klar sind sie angreifbar, aber darauf muss man sich entsprechend eben vorbereiten.
Zusammengefasst können wir davon ausgehen, dass beim Ausfall von wichtigen Internetverbindungen eine Notfallkommunikation zumindest über Satellitensysteme möglich ist?
Absolut. Und das aktuelle IRIS², also dieses EU-Programm, was eben darauf ausgelegt ist, eine für die EU verfügbare Satelliten-Megakonstellation aufzubauen, hat eben als einen Anwendungsfall auch genau das zum Gegenstand. Satelliten haben einfach diesen großen Vorteil. Sie können eben große Distanzen überbrücken, sind dabei weitgehend unabhängig von terrestrischer Infrastruktur und sind damit ein sehr gut geeignetes Ersatzmedium zur Glasfaser. Halt mit der Einschränkung, dass absehbar natürlich die Kapazität, also die Datenübertragungsraten weit hinter denen liegen werden, die man eben jetzt momentan auf der Glasfaser sieht und dass man dann eben Prioritäten setzen muss.
Können Satelliten ausgefallene Glasfaserkabel ersetzen? Darüber sprach ich mit Andreas Knopf von der Universität der Bundeswehr in München.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 28597.
Nie wieder, tönt es aus dem PC. Oh, das ist wieder Erwin. Ein Stück Bordsoftware, das sich in meinem Rechner eingenistet hat. Er trinkt ein bisschen viel und manchmal randaliert er dann rum. Und heute halt grollt er irgendwas mit nie wieder. Was denn nie wieder, rufe ich. Nie wieder, kommt von Erwin. Ach, du meinst Nvidia, den Grafikhersteller. Nie wieder, grunzt Erwin. Warum? Hast du gesehen, was die rendern? Monster, Ungeheuer, Zombies. Ja und? Diese digitalen Aushilfshorrorgestalten lassen sich einfach so von irgendwelchen Rotznasen abknallen, von Halbwüchsigen deiner Gattung. Ja, ist doch bloß Spiel, Computerspiele, die tun niemandem weh. Die Monster spüren nichts, die haben keine Gefühle. Du bist unempathisch, raunst er mich an. Wart's ab, bis es mal deinesgleichen erwischt. Wen das? Die rendern ja kaum noch Zombies, diese Nividas, sondern bringen solchen LLMs bei, wie sie euch Biogestalten zulabern können. Ja, gebe ich zu. Die werden euch pranken. Support-Scam, Deepfake, Enkeltrick, Love-Scam. Und für alte Säcke wie dich gibt's dann einen extra fetten Pick-Buttering-Scam. Oh, ihr könnt euch nie mehr sicher sein, ob ihr es mit euresgleichen zu tun habt oder ob ihr doch gerade mit einem Stück Software telefoniert. Der Kurs von Nvidia ist ja auch ganz schön abgestürzt, sage ich, um ihn etwas abzulenken. Seine Knochenhand schießt aus dem Bildschirm und er greift sich das Glas Rotwein, das ich ihm zur Beruhigung eingeschenkt habe. Er leert es in einem Zug, breitet seine skelettierten Arme aus und ruft: »So stürzt mein Stil wohl ab!« Dann lässt er sich rücklings in sein verstecktes Verzeichnis fallen. Ja, eigentlich hat er ja recht, der Erwin. Nüchtern besehen.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Microsoft setzt auf Atomstrom. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
In den USA soll ein Reaktor des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island in 3 Jahren wieder hochgefahren werden, um dann Microsoft Strom zu liefern. Nach Angaben der Betreiberfirma Constellation Energy sagte der Softwarekonzern zu, den produzierten Strom 20 Jahre lang abzunehmen. Hintergrund ist der steigende Energiebedarf von Rechenzentren, vor allem für den Einsatz künstlicher Intelligenz. Microsoft hatte 2020 angekündigt, bis 2030 CO2-neutral werden zu wollen.
Henna Virkkunen soll neue EU-Digitalkommissarin werden.
Das hat die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Die Finnin Henna Virkkunen ist seit 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Nun soll sie Exekutiv-Vizepräsidentin für Sicherheit, Demokratie und Werte und unter anderem für die Portfolios Digitales und disruptive Technologien verantwortlich werden. Wie alle neu vorgeschlagenen Kommissionsmitglieder muss auch Henna Virkkunen vom Europäischen Parlament und den EU-Mitgliedstaaten noch bestätigt werden.
Intel legt den Bau seiner geplanten Chipfabriken in Magdeburg auf Eis.
Der Chiphersteller gab bekannt, das Projekt aufgrund der Marktsituation für ungefähr 2 Jahre zu pausieren. Die Entscheidung ist Teil eines umfassenden Sparprogramms, mit dem Intel seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Griff bekommen will. Intel hatte angekündigt, in Sachsen-Anhalt zunächst 2 Chipfabriken mit rund 3000 Arbeitsplätzen zu bauen. Der erste Spatenstich war für dieses Jahr geplant. Die Bundesregierung wollte das Projekt mit bis zu 10 Milliarden Euro fördern.
Neue Starlink-Satelliten gefährden die Radioastronomie.
Starlink-Satelliten sorgen nicht nur für Internet aus dem All. Sie senden auch unerwünschte elektromagnetische Strahlung aus, in einem Spektrum, das astronomische Beobachtungen mit Radioteleskopen stört. Dieses Problem hat sich in jüngster Zeit noch verschärft. Messungen des Niederländischen Instituts für Radioastronomie ergaben, dass Starlink-Satelliten der 2. Generation eine bis zu 32 Mal stärkere elektromagnetische Leckstrahlung aufweisen als ihre Vorgängermodelle.
Ein EU-Gericht hebt eine Milliardenstrafe gegen Google auf.
Fast 1,5 Milliarden Euro sollte das Bußgeld betragen, das die EU-Kommission vor 5 Jahren gegen Google und den Mutterkonzern Alphabet verhängt hatte. Es ging um Marktmissbrauch bei Suchmaschinenwerbung mit dem Dienst AdSense for Search. Google klagte dagegen und bekam nun vor dem Gericht der Europäischen Union in Luxemburg Recht. Die Richter bestätigten zwar weite Teile der Vorwürfe gegen den US-Konzern, sahen aber Fehler der EU-Kommission bei der Prüfung.
Kalifornien schränkt den Einsatz von KI-Schauspielern stark ein.
Der US-Bundesstaat hat 2 Gesetze erlassen, die die unerlaubte Erstellung digitaler Klone von Schauspielerinnen und Schauspielern verbieten. Das erste Gesetz betrifft bereits verstorbene Personen. Ihre Stimme oder ihr Aussehen dürfen nur dann für digitale Nachbildungen eingesetzt werden, wenn die Nachlassverwalter zuvor ausdrücklich zugestimmt haben. Das 2. Gesetz verbietet Vertragsklauseln, die es erlauben würden, digitale Klone von Darstellern anstelle ihrer tatsächlichen Darbietungen zu verwenden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Betroffenen dem Einsatz von KI in klar definierten Fällen zustimmen.
Sternzeit, 21. September. Nordpolsonne weg, Südpolsonne da. Morgen Nachmittag um 3:15 kreuzt die Sonne den Himmelsäquator von Nord nach Süd. Damit beginnt astronomisch der Herbst. Allmählich werden die Nächte wieder länger als die Tage. Am Erdäquator steht die Sonne morgen Mittag genau im Zenit. Sie scheint exakt von der Seite auf die Erde. Für rund 100 Stunden ist unser Tagesgestirn sowohl vom Nord- als auch vom Südpol aus zu sehen. Am Nordpol hat die Sonne seit Frühlingsanfang ununterbrochen am Himmel gestanden. Dort endet jetzt der Polartag. In den kommenden Wochen tauchen nur ganz allmählich die Sterne und Planeten am Firmament auf. Erst Ende Oktober ist am Nordpol die nautische Dämmerung zu Ende. Dann ist es für das bloße Auge stockdunkel. Die Planeten Mars und Jupiter, die derzeit durch die Sternbilder Stier und Zwillinge ziehen, sind dort rund um die Uhr sichtbar. Sie verblassen erst im Frühjahr, wenn die aufgehende Sonne die Dunkelheit vertreibt. Am Südpol ist es genau umgekehrt. Dort ist jetzt mit dem Aufgang der Sonne das halbe Jahr der Polarnacht zu Ende gegangen. Bis Ende März des nächsten Jahres ist dort kein Fixstern oder Planet zu sehen. Dafür steht die Sonne dauerhaft am Firmament. Durch die Drehung der Erde zieht sie innerhalb von 24 Stunden einmal rund um den ganzen Horizont. Bis zum Winteranfang schraubt sie sich langsam höher, danach geht es spiralförmig wieder abwärts. Am 20. März des nächsten Jahres fängt unser Frühling an und die Sonne wechselt wieder auf die Nordhalbkugel des Himmels.
Das war Computer und Kommunikation für diese Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Manfred Kläuber.